Wir befinden uns momentan mitten in einer Predigtreihe über den Philipperbrief. Und die Predigtreihe trägt den Titel Weg zur Freude. Warum dieser Titel? Ganz einfach, weil wir nicht immer Freude empfinden. Manchmal fehlt uns die Leichtigkeit. Manchmal ist das Leben schwer. Und doch sagt die Bibel, echte Freude ist möglich. Nicht oberflächlich und nicht von äußeren Umständen abhängig, sondern tief, echt und tragfähig. Diese Freude wollen wir gemeinsam mit Paulus entdecken. Stell dir vor, du wachst morgens auf und hast die Wahl zwischen zwei Türen. Hinter der einen Tür warten Gesundheit, Erfolg und Reichtum auf dich, aber kein Friede, kein Sinn und keine Hoffnung für das, was nach dem Tod kommt. Hinter der zweiten Tür wartet ein Leben mit Herausforderungen, vielleicht auch mal mit Schwierigkeiten, mit Schmerzen, mit Ungewissheit. Aber echte Freude, echter Frieden und die Sicherheit, ich bin geborgen, jetzt und in Ewigkeit. Welche Tür würdest du wählen? Ich denke, viele Menschen würden sagen, kann ich nicht vielleicht beides haben? Und ja, manchmal geht beides. Das will ich nicht ausschließen. Und das wünsche ich sowohl euch als auch mir. Aber Paulus zeigt uns heute etwas Entscheidendes. Selbst wenn du alles verlierst, mit Jesus gewinnst du. Du gewinnst, so oder so, wenn du ihn hast. Paulus schreibt den Philipperbrief aus dem Gefängnis. Da ist es dunkel, kalt und unsicher. Und doch klingt er in diesem Brief fröhlicher als so mancher Mensch im All-Inclusive-Urlaub. Wie geht das? Was ist sein Geheimnis? Und um das herauszufinden, sehen wir uns heute Philipper 1, Vers 18 bis 26 an. Er schreibt dort, doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündet und darüber freue ich mich. Wenn ihr euch richtig erinnert, das war das Ende letzte Woche. Und ich werde mich weiter freuen, denn ich weiß, dass dies alles durch eure Gebete und durch die Hilfe des Heiligen Geistes zu meiner Befreiung führen wird. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein. Denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich. Und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Wenn ich dann zu euch zurückkomme, werdet ihr sogar noch mehr Grund haben, stolz davon zu erzählen, was Christus Jesus für mich getan hat. Wie bereits erwähnt, schrieb Paulus diesen Brief aus dem Gefängnis. Das ist kein Ort, an dem man normalerweise Freude erwartet. Und dennoch ist Paulus zuversichtlich. Er sagt, ich freue mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Warum? Weil Jesus verkündigt wird. Das haben wir letzte Woche gesehen. Paulus freut sich, weil Menschen von Jesus hören. Selbst wenn das auf krummen Wegen geschieht. Er freut sich, weil er weiß, dass das Evangelium, dass die gute Nachricht ankommt. Und außerdem schreibt er in Vers 19, denn ich weiß, dass dies alles durch eure Gebete und durch die Hilfe des Heiligen Geistes zu meiner Befreiung führen wird. Er freut sich über die Gebete. Es gibt Paulus großen Trost zu wissen, ich bin nicht allein, die Christen in Philippi beten für mich. Und wenn sie beten, wirkt der Heilige Geist. Er stärkt, versorgt und tröstet mich mitten im Gefängnis. Ich habe es am Anfang der Predigtreihe schon mal gesagt. Betet füreinander. Es gibt nichts Besseres, was ihr tun könnt, als für andere zu beten. Das Wort, das hier mit Hilfe übersetzt wird, das beschreibt eigentlich die großzügige Versorgung mit allem, was notwendig ist. Ähnlich wie bei einem antiken Fest, bei dem ein Gönner für alles aufkommt. Und genau das ist der Heilige Geist. Er versorgt reichlich. Und deshalb ist das, was Paulus hier sagt, so kraftvoll. Gebet auf Erden führt zu Versorgung durch den Himmel. Und Versorgung durch den Himmel führt zu Kraft und Freude auf der Erde. Das Wort Befreiung kann in diesem Zusammenhang zwei Dinge meinen. Entweder die ganz praktische Rettung aus dem Gefängnis oder die ewige Rettung, das Heil, wenn er bei Jesus sein wird. Beides ist möglich und beides ist gut. Letztlich ist es egal, was Paulus hier konkret meint. Denn Paulus weiß, was auch kommt, ich gewinne. Was ich jetzt gerade erleide, ist nur vorübergehend. Entweder ich werde freigelassen oder ich gehe nach Hause zu Jesus. So oder so, ich bin frei, ich bin geborgen, ich bin gerettet. Denn ich habe Jesus den ersten Platz in meinem Leben gegeben. Und das macht ihn mutig. Er schreibt in Vers 20, ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Das ist sein Wunsch, sein Ziel, seine Ausrichtung. Christus soll geehrt werden in allem, in seinem Leben und wenn es sein muss, auch in seinem Sterben. Was für eine Einstellung. Paulus sagt, ich will, dass mein Leben ein Spiegel ist. Ein Spiegel, der Jesus widerspiegelt. Und nicht nur das. Es soll ein Spiegel sein, der Jesus groß macht. Und das führt mich zu einer Frage. Wenn Menschen dich sehen, sehen sie dann Jesus oder sehen sie vor allem dich? Macht dein Leben Jesus groß oder eher klein? Paulus kann so leben, weil sein Blick auf die Zukunft gerichtet ist. Er schaut nicht nur auf das Hier und Jetzt, nicht nur auf seine Umstände, die zugegeben nicht gerade schön waren. Er schaut weiter und deshalb ist er voller Freude und Zuversicht. Nicht, weil die Umstände so toll wären. Nein, ganz im Gegenteil. Aber er weiß, ich gehöre zu Jesus. Mein Leben ist in seiner Hand und seine Hand lässt mich nicht los und mir kann nichts passieren. Heute fragen sich viele Menschen immer wieder, ist das Glas halb voll oder halb leer? Paulus sagt, solange Jesus drin ist, ist das völlig egal. Solange Jesus drin ist, ist alles gut. Solange Jesus drin ist, ist das Glas niemals leer. Vielleicht bist du heute hier und weißt nicht so genau, was du vom Glauben halten sollst. Aber du spürst, diese Freude, diese Hoffnung, dieses Vertrauen, das fehlt mir. Das hätte ich gerne. Dann hör gut zu. Denn Paulus erklärt, wie das geht. Vers 21 ist dann gewissermaßen das persönliche Lebensmotto von Paulus. Mit einem einzigen kraftvollen Satz bringt das auf den Punkt. Denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es zu sterben und bei ihm zu sein. Was für eine Aussage. Was für ein Statement. Was für ein Bekenntnis. Kurz, kraftvoll, aussagekräftig. Für Paulus ist Jesus nicht nur ein Teil seines Lebens, nicht nur ein Aspekt für den Sonntag, kein Hobby und auch kein moralischer Ratgeber für schwierige Entscheidungen. Christus ist sein Leben. Er ist das Zentrum. Punkt. Fertig. Jesus ist das Zentrum. Kurze Frage. Was ist für dich dein Leben? Jeder lebt für irgendwas. Ist es deine Arbeit, eine Beziehung, deine Familie, ein Traum, ein Hobby, dein Besitz oder vielleicht der erhoffte Ruhestand? Wofür stehst du morgens auf? Wofür lebst du? Die Antwort auf diese Frage, die bestimmt die Richtung deines Lebens. Sie bestimmt, was dich erfüllt und was dich am Ende vielleicht leer zurücklässt. Paulus hat mit gutem Gewissen gesagt, Christus ist mein Leben. Jesus ist mein Leben, er allein. Für ihn bedeutet Leben Jesus, seine Person, seine Pläne, seine Gegenwart. Und wenn Paulus hier mein Leben sagt, dann betont er damit, was auch immer für andere das Leben ausmacht. Für mich ist es Christus. Aber wie ist es bei dir? Ist Jesus nur eine Randnotiz in deinem Alltag oder ist er das Zentrum deines Lebens? Stell dir das Rad eines Fahrrads vor. So ein Rad hat viele Speichen, wie die verschiedenen Bereiche in deinem Leben. Familie, Beruf, Freizeit, Gesundheit. Aber entscheidend ist, wer oder was ist die Narbe, der Mittelpunkt? Beim Auto würde man sagen, die Achse. Wenn die Mitte wackelt, dann eiert das ganze Rad. Für Paulus ist Jesus die Narbe, der Mittelpunkt. Und deshalb dreht sich bei ihm alles stabil. Auch wenn das Leben mal etwas schwieriger ist. Auch wenn das Leben chaotisch ist. Auch wenn er im Gefängnis landet. Der Mittelpunkt ist intakt. Der Mittelpunkt ist Jesus. Das Neue Testament ist voll von prägnanten kleinen Worten, die ausdrücken, wie eng die Beziehung zwischen Christen und Jesus sein soll. Christen leben in Christus, sie leben mit Christus, sie leben für Christus, sie leben durch Christus und sie leben aus Christus. Jesus ist der Anfang, die Mitte und das Ziel. Er ist für Paulus das Alpha und das Omega und jeder Buchstabe dazwischen. Das Wesen von Paulus' Leben lässt sich nur mit Jesus erklären. Er ist der Sinn seines Lebens, der Grund seiner Existenz. Er lebt für die Ziele des Reiches Gottes, denn Jesus ist der König. Und wenn er für Jesus stirbt, dann ist das für Paulus auch in Ordnung. Oder mehr als das. Dabei denke ich auch an Jim Elliot, ein Missionar, der in Ecuador für seinen Glauben starb. Er schrieb einmal in sein Tagebuch, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Das ist eine harte Aussage, aber wenn man drüber nachdenkt, ist das sowas von logisch. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Seien wir mal ehrlich, die meisten Menschen empfinden den Tod als Verlust. Das kann ich nachvollziehen. Tatsächlich sagen wir auch oft, wir haben jemanden verloren. Aber wenn man weiß, wo jemand ist, dann ist er eigentlich gar nicht verloren. Deshalb schreibt Paulus in Vers 21, denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Für ihn ist klar, wenn das Leben Christus ist, dann bedeutet Sterben mehr Christus. Denn dann bin ich bei Christus. Vor über 100 Jahren predigte der Evangelist John R. Rice mit großer Leidenschaft in Texas gegen die Sünde und damals besonders gegen die Schwarzbrenner, die illegalen Alkohol in seine kleine Stadt brachten. Und schließlich beschlossen die Stadtbeamten, den lästigen Evangelisten zum Schweigen zu bringen. Sie schickten ihm die Nachricht, er solle mit dem Predigen aufhören, sonst würden sie ihn töten. Aber er lächelte und sagte, mit dem Himmel könnt ihr mir nicht drohen. Blöd, ne? Ähnlich ist es bei Paulus. Weil Jesus das Zentrum seines Lebens ist, hat er nichts zu verlieren. Ganz im Gegenteil, er gewinnt, ob er lebt oder stirbt. Er ist in Gottes Hand. Und am Ziel seines Lebens steht Jesus. Das macht das Leben einfacher, ne? Viele Menschen definieren ihr Leben durch Arbeit, Beziehungen, Besitz oder Erfolg. Aber was ist, wenn das wegbricht? Was bleibt dann? Jesus lädt dich zu einem Leben ein, das bleibt. Ein Leben, das trägt. Durch jede Lebenslage und sogar durch den Tod hindurch. Ein Leben, das Sinn hat. Ein Leben, das Freude schenkt und ewig hält. Denn wer nach Gottes Willen lebt, der gewinnt. So oder so. Aber genau dieser Gedanke, Sterben ist ein Gewinn, der führt bei Paulus zu einem inneren Spannungsfeld, zu einem richtigen Konflikt. An dieser Stelle wird Paulus ganz persönlich. Er lässt uns einen Blick in sein Herz werfen. Er würde nämlich tatsächlich gerne sterben. Nicht aus Verzweiflung, nein, sondern weil er weiß, was ihn erwartet. Denn dann wäre er bei Jesus. Ganz nah, für immer. Und das wäre für ihn, so schreibt er, bei weitem das Beste. Ganz wichtig, das hier ist keine Todessehnsucht im depressiven Sinn. Paulus ist nicht lebensmüde. Er will nicht vor dem Leben fliehen. Er hat einfach diese tiefe Freude auf das, was kommt. Er sagt nicht, hier ist alles Mist. Er sagt, das, was auf mich wartet, ist noch viel schöner. Er sehnt sich nach der Gegenwart Jesu. Er weiß, dass der Himmel kein Notausgang, sondern das Ziel ist. Das ultimative Ziel, das wunderbare Ziel, das Gott für uns vorbereitet hat. Aber genau das bringt ihn in dieses Dilemma. In Vers 22 schreibt er, doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Mit anderen Worten, wenn ich weiterlebe, kann ich noch richtig viel Gutes für Jesus tun. Ihm ist bewusst, dass er auf der Erde noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hat. Und das ist ihm nicht egal. Die Philipper brauchen ihn noch. Die vielen Gläubigen in den anderen Gemeinden brauchen ihn noch. Und auch die Menschen, die noch gar nichts von Jesus wissen, die brauchen ihn auch. Er wird gebraucht. Und deshalb schreibt er dann, ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Er ist hin und her gerissen. Es ist, als würde er zwischen zwei Stühlen sitzen. Aber auf beiden Sitzen sitzt es sich eigentlich ganz gut. Auf der einen Seite sterben und bei Christus sein, das wäre für ihn bei weitem das Beste. Auf der anderen Seite leben und weiterdienen, das wäre für die anderen das Beste. Ein echtes Spannungsfeld, aber eins mit zwei positiven Optionen. Paulus denkt nicht mit Angst, sondern mit Vorfreude an den Tod. Für ihn ist klar, der Tod ist kein Ende, er ist ein Übergang, ein Umzug. Weg von den Schmerzen und Grenzen dieser Welt, hinein in die Gegenwart Jesu. Denn Christen haben nach ihrem Tod einen Vorteil. Sie sterben nämlich nicht im eigentlichen Sinn. Sie ziehen vielmehr um und leben schließlich bei Gott im Himmel. Jesus selbst hat das in Johannes 11, Vers 25 und 26 im Gespräch mit Martha so ausgedrückt. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Eine Frage, die nicht nur Martha gilt, sondern auch uns. Glaubst du das? In der Bibel steht sehr deutlich, dass es zwei ewige Orte gibt. Einer ist schrecklich, der andere ist voller Freude, Licht, Hoffnung und Leben. Paulus weiß genau, wohin sein Weg ihn führen wird. Und deshalb blickt er voller Freude auf die Zukunft. Der schottische Prediger Alexander McLaren hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts sehr treffend ausgedrückt, was der Tod für einen Christen bedeutet. Er hat gesagt, wir verlieren alles, was wir nicht brauchen. Die Welt, das Fleisch und den Teufel. Wir verlieren unsere Prüfungen, Probleme, Tränen und Ängste. Wir behalten alles, was wichtig ist. Unsere Beziehung zu Christus, unsere Persönlichkeit, unsere Identität und unsere Früchte. Wir gewinnen, was wir nie zuvor hatten. Den Himmel, Belohnungen, die Gegenwart Gottes und die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ein Christ verliert beim Tod nichts Wichtiges, aber er gewinnt sehr viel. Es kommt dabei eben ganz drauf an, was Leben für mich bedeutet. Das entscheidet nämlich darüber, wie ich den Tod sehe. Wenn Leben für mich Geld bedeutet, dann bedeutet Sterben, alles zurückzulassen. Wenn Leben für mich Ruhm bedeutet, bedeutet Sterben, vergessen zu werden. Wenn Leben für mich Vergnügen bedeutet, dann bedeutet Sterben, all den Spaß zu verpassen. Wenn Leben für mich Ehrgeiz bedeutet, dann bedeutet Sterben, unbedeutend zu werden. Wenn Leben für mich Besitz bedeutet, bedeutet Sterben, dass alles verrostet und vergeht. Ein bisschen makaber, aber doch irgendwie treffend ist die folgende Geschichte. Ein junger Unternehmer eröffnete eine neue Filiale. Ein Freund wollte ihm über einen Floristen Blumen schicken. Aber bei der Karte kam es zu einer kleinen Verwechslung. Und so erhielt der Unternehmer zu seiner Einweihungsfeier eine Karte mit dem Text »Ruhe in Frieden«. Verärgert rief der Freund beim Blumenladen an. Die Antwort des Floristen war, sehen Sie es doch mal so. Irgendwo steht jetzt bei einer Beerdigung ein Blumenstrauß mit der Aufschrift »Viel Glück am neuen Standort«. Paulus sieht Glück, sowohl am alten als auch am neuen Standort. Er ist hin und her gerissen. Lieber sterben und bei Jesus sein, das wäre ja viel besser für ihn, oder auf der Erde bleiben und weiterhin Gott dienen, das wäre viel besser für die Philippa und für viele andere Menschen. Ein echtes Dilemma. Aber dieses Dilemma ist für ihn nicht negativ, denn es ist die Wahl zwischen zwei Optionen, über die er sich freuen kann. Ob Nero ihm jetzt den Kopf abschlägt oder ob er nach Philippi zurückkehrt und alle umarmen kann, spielt keine Rolle. Beides ist letztlich mit einem guten Ausgang. Für ihn ist es kein tragischer Zwiespalt, sondern eine luxuriöse Wahl. Er weiß, dass der Tod, der unweigerlich auf ihn wartet, kein Verlust, sondern ein Gewinn ist, auf den er sich freuen kann. Aber gleichzeitig kann er ein Gewinn sein, auf den er noch etwas warten muss. Einfach weil Paulus vorher vielleicht noch ein Segen für die Philipper und für andere Menschen sein muss. So oder so sieht Paulus es als Sieg an. Denn wenn man nach Gottes Willen lebt, gewinnt man in jedem Fall und hat Grund zur Freude. Nach all dem inneren Ringen stellt sich natürlich die Frage, wie entscheidet sich Paulus? Also nicht, dass er das wirklich hätte richtig entscheiden können, aber welche Entscheidung, welche Variante wäre ihm lieber? Was? Abschied oder Aufbruch? Rückzug oder Einsatz? Die Antwort finden wir in den Versen 25 und 26 und die ist erstaunlich. Er schreibt, darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wächst und erlebt, welche Freude der Glauben bringen kann. Wenn ich dann zu euch zurückkomme, werdet ihr sogar noch mehr Grund haben, stolz davon zu erzählen, was Christus Jesus für mich getan hat. Paulus entscheidet sich, hier zu bleiben für den Dienst, für das Weitermachen. Obwohl er den Himmel herbeisehnt, sagt er, ich bleibe, noch ist meine Zeit nicht vorbei. Warum? Ganz einfach, weil andere ihn brauchen. Weil es Menschen gibt, die im Glauben wachsen sollen. Weil es noch Gemeinden gibt, die Ermutigung brauchen. Weil es noch Hoffnung gibt, die weitergegeben werden muss. Paulus denkt nicht an sich, sondern an die anderen. Sein Leben ist keine egoistische Unternehmung, sondern eine Investition für andere oder in andere. Er will nicht bequem durchs Leben segeln oder den verdienten Ruhestand im Himmel genießen, sondern anderen helfen. Er will anderen helfen, im Glauben voranzukommen und echte, tiefe Freude zu erleben. Freude, die aus der Verbindung mit Jesus kommt. Er sagt im Grunde, ich gewinne so oder so. Wenn ich sterbe, ist das mein persönlicher Gewinn. Wenn ich bleibe, ist das euer Gewinn. Und wisst ihr was? Weil ich weiß, dass mein Gewinn sowieso sicher ist, zählt erstmal euer Gewinn. Und das macht meinen Gewinn nur noch größer. Das ist ein bisschen kompliziert, ne? Aber er gewinnt. Das ist kein frommer Altruismus, sondern gelebte Liebe. Im Grunde genommen entspricht das dem, was Paulus in 1. Korinther 13, Vers 5 sagt. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Er zeigt seine Liebe. Er liebt die Philippa und investiert sich in sie, so wie wir uns in Menschen investieren, die wir lieben. Es ist genau die Art, wie Paulus lebt. Seine Freude ist nicht egozentrisch, sondern wächst, wenn andere durch ihn zur Freude im Glauben finden. Das ist wie bei einer Mutter, die todmüde ist, aber trotzdem mitten in der Nacht aufsteht, weil ihr Baby nicht weint, Nicht, weil sie Lust dazu hat, sondern weil Liebe stärker ist als Bequemlichkeit. Oder wie ein guter Lehrer, der mit Leidenschaft unterrichtet, obwohl er am liebsten ausschlafen würde. Warum macht er es? Weil er weiß, was ich heute gebe, bringt morgen Frucht. Paulus denkt weitsichtig. Er denkt nicht nur ans Jetzt, sondern auch daran, welche Auswirkungen sein Leben auf andere haben kann. Er weiß, solange er hier ist, ist sein Leben kein Warten auf den Himmel, sondern eine Phase, in der er dienen darf. Er entscheidet sich bewusst fürs Bleiben, um ein Segen zu sein. Sein Motto lautet nicht, was bringt's mir, sondern was bringt's euch? Und was bringt's Jesus? Sein Ziel ist nämlich nicht, dass Menschen am Ende sagen, was für ein großartiger Paulus, sondern was für ein großartiger Jesus. Und deshalb schreibt er in Vers 26 sinngemäß, wenn ich wieder bei euch bin, dann sollt ihr noch mehr Grund haben, Jesus zu feiern, wegen dem, was er durch mich getan hat. Das ist echte geistliche Reife. Es geht nicht darum zu fragen, was ich will, sondern was anderen dient und Christus ehrt. Paulus weiß, wenn ich gehe, gewinne ich Christus. Wenn ich bleibe, trage ich Frucht. Und in beiden Fällen gewinnt Christus an Ehre. Was für eine Haltung. Kein Jammern, kein Selbstmitleid, kein Hadern, sondern Hingabe, Freude, Vision. Ich muss da unweigerlich dran denken, wie gut ich darin bin zu jammern. Nein, kein Jammern, sondern Freude. Vielleicht ist das auch eine Einladung, die dich zum Umdenken bringt. Lebst du dein Leben so, dass andere durch dich im Glauben wachsen? Ist deine Freude ansteckend? Ist deine Haltung von dem Wunsch geprägt, dass andere durch dich Jesus erleben? Für Paulus ist es ganz klar, solange ich atme, will ich fruchtbar leben. Und wenn ich gehe, werde ich bei Christus sein. So oder so, ich gewinne. Und mit mir gewinnen alle, denen ich dienen darf. Denn wer nach Gottes Willen lebt, gewinnt. So oder so. Was können wir also aus Paulus Gedanken lernen? Drei Dinge möchte ich euch zum Schluss mitgeben. Erstens, Freude ist möglich, sogar im Gefängnis. Paulus saß zwar in Ketten, aber er war nicht gefangen. Er war voller Freude, denn er wusste, ich bin nicht allein. Der Heilige Geist versorgt mich und Menschen beten für mich. So wird Christus durch mein Leben geehrt. Freude ist nicht von den Umständen abhängig, sondern von der Verbindung zu Jesus. Du musst nicht auf bessere Zeiten warten, um Freude zu erleben. Du darfst sie jetzt entdecken, in der Gemeinschaft mit ihm. Zweitens, Christus ist das Zentrum, nicht nur ein Zusatz. Für Paulus war klar, Christus ist mein Leben. Er war kein Teilaspekt, nicht das geistliche Sahnehäubchen, sondern die Mitte, die Narbe, um die sich alles dreht. Wenn Jesus nur in einer Lebensschublade bei dir wohnt, wirst du ins Wanken kommen, wenn der Sturm kommt. Aber wenn er das Zentrum ist, dann trägt er dein Leben, dann trägt er dich durch alles hindurch. Und drittens, Leben ist Dienst, Tod ist Gewinn. Paulus war hin und her gerissen. Sollte er lieber sterben und bei Jesus sein oder bleiben und weiter anderen Menschen dienen? Er entschied sich fürs Bleiben, für die anderen, für Frucht, für Jesus. Sein Leben war eine Investition in andere. Seine Freude war ansteckend, seine Haltung war dienend, seine Perspektive war ewig und sein Gewinn doppelt. Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann stell dir ehrlich die Frage, was ist für mich mein Leben? Steht Jesus wirklich im Zentrum oder ist er nur ein Teil davon? Lebst du so, dass andere durch dich im Glauben wachsen können? Denk dran, wenn du Jesus nachfolgst, dann darfst du mit Paulus sagen, ich bin geborgen, jetzt und in Ewigkeit. Ich darf fröhlich leben und fröhlich sterben. Solange ich hier bin, will ich fruchtbar leben. Deshalb mach dein Leben zu einer Einladung, damit andere Jesus in dir sehen. Wenn du aber noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann hör dir diesen Satz nochmal ganz bewusst an. Christus ist mein Leben und Sterben ist Gewinn. Wer das sagen kann, hat keine Angst vor dem Tod und auch keine Angst vor dem Leben. Jesus lädt dich heute ein, ihm dein Leben anzuvertrauen. Nimm die Einladung an. Nicht als religiöses Extra, sondern als Zentrum, als Herr, als Retter. Denn mit Jesus gewinnst du, so oder so, jetzt und für immer. Und dann kannst du dich freuen, ganz egal, wie dein Leben auch aussehen mag. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, du kennst uns und du kennst unser Leben. Du weißt, dass unser Leben oft nicht so abläuft, wie wir es uns wünschen. Du weißt, dass unser Leben manchmal schwer ist, manchmal richtig hart. Ich danke dir dafür, dass wir trotzdem wissen dürfen, du bist bei uns und du gehst mit uns gemeinsam durch die schwierigen Zeiten. Ich danke dir dafür und ich danke dir aber auch dafür, dass du uns gebrauchst, um ein Segen für andere Menschen zu sein, auch wenn wir das manchmal vielleicht gar nicht so ganz mitbekommen. Trotzdem danke ich dir dafür und ich bitte dich darum, dass du auch weiterhin mit uns gemeinsam den Weg durch unser Leben gehst. Ich bitte dich darum, dass du uns deine Macht zeigst und dass du uns zur Seite stehst, dass du uns hilfst und dass du uns die Freude gibst, die es bringt, wenn wir wissen, wir sind nicht alleine, sondern du bist bei uns. Und ich danke dir auch dafür, dass wir wissen dürfen, wie unsere Zukunft aussehen wird. Ich danke dir dafür, dass du uns eine wunderbare Zukunft im Himmel vorbereitet hast. Ich danke dir dafür, dass du das Ziel für uns so großartig gemacht hast. Und ich bitte dich darum, dass wir alle diesen Weg zu dir gehen und dass wir die Freude empfinden, die es mit sich bringt, wenn wir wissen, das, was am Ende auf uns wartet, ist nichts, wofür wir Angst haben müssen, sondern worauf wir uns freuen dürfen, wenn wir unser Leben mit dir leben. Bitte sei du bei uns, begleite uns und segne uns. Amen.